Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da war und der da ist und der da sein wird in aller Ewigkeit, unser Herr Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, das Thema dieses Gottesdienstes lautet starke Gebete und wir wollen hören auf das starke Gebet eines Mannes, der mal stark war, aber der dann ganz schwach geworden ist, der nichts mehr hatte, dem alles genommen war, aber der in seiner Schwachheit zurück zu Gott gefunden hat und ein starkes Gebet gesprochen hat. Wir wollen hören auf einen Text aus dem Alten Testament, wir wollen hören auf Richter 16, die Verse 21 bis 30. Dort heißt es, da ergriffen die Philister den Simson und stachen ihm die Augen aus, führten ihn hinab nach Gaza und legten ihn in Ketten. Und er musste die Mühle drehen im Gefängnis. Aber das Haar seines Hauptes fing schon wieder an zu wachsen, nachdem es geschoren war. Als aber die Fürsten der Philister sich versammelten, um ihrem Gott Dagon ein großes Opfer darzubringen und ein Freudenfest zu feiern, sprachen sie, unser Gott hat unseren Feind Simson in unsere Hände gegeben. Als das Volk ihn sah, lobten sie ihren Gott, denn sie sprachen, unser Gott hat uns unseren Feind in unsere Hände gegeben, der unser Land verwüstete und viele von uns erschlug. Als nun ihr Herz guter Dinge war, sprachen sie, lasst Simson holen, dass er vor uns seine Späße treibe. Da holten sie Simson aus dem Gefängnis und er trieb seine Späße vor ihnen. Und sie stellten ihn zwischen die Säulen. Simson aber sprach zu dem Knaben, der ihn an der Hand führte, lass mich los, dass ich nach den Säulen taste, auf denen das Haus steht, damit ich mich daran lehne. Das Haus aber war voller Männer und Frauen. Es waren auch alle Fürsten der Philister da und auf dem Dach waren etwa 3000 Männer und Frauen, die zusahen, wie Simson seine Späße trieb. Simson aber rief den Herrn an und sprach, Herr, Herr, denke an mich und gib mir Kraft, Gott, noch dieses eine Mal, damit ich mich für meine beiden Augen einmal räche an den Philistern. Und er umfasste die zwei Mittelsäulen, auf denen das Haus ruhte, die eine mit der rechten und die andere mit der linken Hand, und er stemmte sich gegen sie und sprach, ich will sterben mit den Philistern. Und er neigte sich mit aller Kraft. Da fiel das Haus auf die Fürsten und auf alles Volk, das darin war, sodass mehr Tote waren, die er durch seinen Tod tötete, als die er zu seinen Lebzeiten getötet hatte. Amen. Wir wollen beten. Lieber Herr und Heiland, du schenkst uns dieses Wort aus dem Alten Testament, dieses Wort von dem schwachen Simson, der wieder stark wurde durch das Gebet. Und wir wollen hören auf die Predigt eben über dieses Gebet. Wir wollen dich bitten, dass du zu uns sprichst, in unser Glaubensleben hinein, in unsere Gebetspraxis. Und du wolltest uns schenken, dass diese Predigt uns hilft, treuer und stärker und vollmächtiger zu beten. Das wird nur dann gelingen können, Herr, wenn du dieser Predigt deinen Segen schenkst. Und darum wollen wir dich alle miteinander bitten. Segne du selber, Herr, das Reden und das Hören deines heiligen und lebendigen Wortes an uns allen. Amen. Bitte nehmen Sie wieder Platz. Liebe Gemeinde, ein starkes Gebet, ein vollmächtiges Gebet zum Herrn, so habe ich diese Predigt überschrieben und wir wollen schauen und lernen von diesem Gebet des Simson. Und ich habe heute Morgen 5 Punkte mitgebracht, die wir betrachten wollen aus und in diesem Gebet, an denen wir noch einmal neu lernen wollen, was es heißt, wirklich beim Herrn zu sein, vollmächtig zu ihm zu beten. Ich möchte als erstes sprechen über das Anrufen des Herrn, als zweites über den Namen des Herrn, als drittes über das Gedenken des Herrn, als viertes über die Kraft des Herrn und schließen möchte ich über das Ende im Herrn. Der erste Punkt, das Anrufen des Herrn. Damit geht es hier los, dass die Bibel sagt, Simson aber rief den Herrn an. Er rief. Das ist jetzt nicht so, dass der da einfach so mit so 30 oder 40 Dezibel gesprochen hat, sondern das, was hier im Hebräischen gemeint ist, der hat zu Gott geschrien. Es wird immer wieder deutlich, wenn Sie in der Bibel lesen, vollmächtige Gebete haben häufig mit dem Schreien zu Gott zu tun. Eben nicht so ein bisschen, so ganz, wie wir das erklärt bekommen von unseren Eltern, so mit 13 Jahren. Du, wenn du in der Öffentlichkeit sprichst oder irgendwo bist, nicht, dann eben mit dezenter Stimme. Wir erheben nicht die Stimme über einen gewissen Pegel. Die Männer und Frauen der Bibel, die schreien ganz häufig zum lebendigen Gott. Ninive, als die Stadt untergehen soll, da sagt der König, dass alle mit aller Kraft schreien sollen zum Herrn. Das tun sie auch dann. Und Gott korrigiert ein von ihm angekündigtes Urteil. In Joel 1, da ruft der Prophet die Bewohner Israels auf, dass sie kommen sollen zum Haus des Herrn und schreien zum lebendigen Gott. Das ist der Auftrag. Der Prophet muss ihnen Mut machen, er muss sagen, schreit zum lebendigen Gott. Nicht so nach dem Motto, betet mal ganz artig, sondern schreit raus, betet den lebendigen Gott an. Oder eine andere Geschichte in der Bibel, Bartimäus halt, nicht? Vor Jericho, der blinde Bettler, nicht? Als da Jesus mit seinem Tross kommt, da schreit er, nicht? Schreit, Christus, Jesus, erbarme dich halt, nicht? Dann kommen die Jünger und sagen, nicht? Die machen auch so auf PC, Political Correctness, das ist nicht richtig, wie das macht. Und wisst ihr, was dann steht in der Bibel? Markus 10, Vers 48. Er aber schrie noch viel mehr, nicht? Und dann hat er Begegnung mit Gott. Es kommt jetzt nicht, das mache ich ganz deutlich, halt nicht darauf an, dass ihr möglichst laut seid. Gott hört auch ein leises Gebet, selbst ein Gebet, wenn ihr die Lippen nicht bewegt. Gar keine Frage. Das Schreien und das Rufen hier, was Simson ausmacht, was Bartimäus ausgemacht hat, was die Leute von Ninive ausgemacht haben und viele, viele, viele andere, ist das, was dann wirklich bewegt ist. Ihr wisst das ja nicht. Wenn man so richtig, richtig bewegt ist von etwas halt, nicht, dann schreit man es raus, das packt ein. Und wenn wir so beten, dass wir wirklich richtig bewegt sind, dann beten wir vollmächtiger. Es gibt nichts Schlimmeres als so, ich sage das mal so, die hingehuschten Gebete, die man einfach so mitspricht, weil man es machen muss, nicht? So das Tischgebet, nicht? Herr, segne diese Speise uns zum Kraft und dir zum Preis. Man ist aber schon beim Schnitzel, das man gleich aufschneiden möchte oder bei den Pommes, die man sich reintun möchte halt nicht. Sondern da, wo man mit ganzem Herzen bei etwas ist, da schreibt man, da bindet einen das halt nicht. Und darum geht es hier, das Rufen halt nicht. Und wenn wir das tun, dann dürfen wir wissen, dass wir da umso näher bei dem lebendigen Gott sind halt. Nochmal, also ihr seid jetzt nicht verpflichtet, jedes Mal so laut zu brüllen oder zu rufen wie ich, aber ihr dürft das. Wenn es euch schlecht geht, wenn ihr tief drin seid, so wie der Simson hier, nicht? Der ist fix und fertig, dieser Mann, nicht? Die haben ihn gefoltert, die haben ihn gequält halt, nicht? Der muss seine Späße treiben, er muss die Mühle treten, so heißt es hier in dem Text halt, nicht? Der ist am Ende. Da muss man da nicht PC-mäßig so mit frommer kleiner Stimme so, und man darf nicht den Herrn, sondern darf man schreien zum lebendigen Gott. Denk an mich! Wenn man das fühlt im Herzen, dann darf man es auch mit dem Munde ausdrücken. Übrigens, das Brüllen ist etwas, was auch Gott tut. Nicht? Also auch bitte lest das mal in der Bibel nach. Halt, nicht? Also, wenn da geschrieben wird im Alten Testament, nicht? Also wie das ist, wenn eines Tages der Herr wiederkommt, da wird er brüllen wie ein Löwe von Zion. Halt, nicht? Oder der Engel in der Offenbarung, halt, nicht? Der steht dann und brüllt über die ganze Welt. Halt. In der Bibel geht das nicht so mit so ganz feinen Tönen, so wie die Sashiko hier an der Orgel halt. Ich habe, als ich diese Predigt vorbereitet habe, eine Predigt von Wilhelm Busch gehört. Da hat er darüber gepredigt, auch über dieses Anrufen, dieses Schreien zum lebendigen Gott. Und da berichtet er aus einer Erfahrung, die er als junger Pastor gemacht hat, hat er in einer gläubigen Gemeinde gepredigt. Dann kommt ein alter Bruder zu ihm, hat gepredigt, über das ist, wenn die Heiligen versammelt sind, halt nicht im himmlischen Jerusalem halt nicht. Dann hat er so gesprochen, was für liebliche Wohlgesänge da sind. Und dann kommt der alte Bruder zu ihm und sagt, und das sage ich Ihnen, junger Mann. Das sind keine lieblichen Wohlgesänge. Die schreien und brüllen zum lebendigen Gott, lesen Sie das nochmal in der Bibel nach, halt nicht. Und Busch muss sich da von dem Bruder, das ist ein alter Hufschmied gewesen, der keine Theologie studiert hatte, aber genau dessen einfach korrigieren lassen. So ist das halt nicht. Wenn man erfüllt ist, nicht von Not, von Elend, oder auch wenn man erfüllt ist vom lebendigen Gott, von der Freude, dann bricht's raus, dann ruft man's raus. Und dazu möchte ich euch Mut machen. Dazu möchte ich euch Mut machen in euren Gebeten halt nicht. Nochmal, ihr könnt auch ganz leise beten, kein Thema. Wenn es euch danach ist, schreit zum lebendigen Gott, brüllt einfach da das raus, was euch bewegt. Und ihr dürft wissen, dass der lebendige Gott euch hört. Das ist das Erste, das Anrufen des Herrn. Ein Zweites, was wir lernen wollen an diesem Gebet des Simson, ist der Adressat, der Name des Herrn. Wenn Sie den Bibeltext noch einmal lesen, den ich Ihnen ausgedruckt habe, dann heißt es hier Herr, Herr, Jahwe Adonai steht da im hebräischen Urtext halt. Das ist eigentlich eine Doppelung. Das ist eigentlich eins zu viel. Nicht? Reicht doch, wenn da Herr nur stehen würde. Nein, da steht Herr, Herr. Und ich glaube, dass die Bibel uns hier einen Hinweis darauf gibt, dass Gott uns hier sagen möchte, dass es ganz, ganz wichtig ist, zu wem wir rufen, zu wem wir schreien, wer der Adressat unserer Gebete ist. Nämlich der lebendige Gott, Jahwe Adonai. Und im neuen Bund Jesus, der ja Jahwe ist, der lebendige Gott ist, der Herr ist halt. Das ist wichtig, dass wir zu ihm rufen. Nicht, das ist hier ja eine Gebetsversammlung. Da wird auch zu einem anderen Gott gerufen. Das wird ja im Vorfeld erzählt halt, nicht? Die Philister sind da. Und die rufen zu ihrem Gott, der Gott Dagon. Zu dem schreien sie und loben ihn halt, nicht? 3000 Mann. Und die brüllen zu Dagon, das ist so super, dass du uns diesen Simson in unser Ende gegeben hast, nicht? Der uns so viel Übles getan hat, nicht? Die schreien zu ihrem Gott halt, nicht? Beten auch. 3000 Mann zu Dagon und eine Stimme für den lebendigen Gott, für Jahwe, für Jesus. Einer unter 3000. Aber das ist wichtig, dass man zum richtigen Gott betet, dass man den richtigen Adressat hat. So wie wenn ihr eine Karte aus dem Urlaub schickt, da müsst ihr auch die richtige Adresse draufschreiben. Könnt ihr auch schreiben, liebe Tante Erna, alles Mögliche halt nicht. Und wenn ihr die ohne Adresse reinschreibt, reinschmeißt im Postkasten, da kommt die nicht an. Und genauso ist es bei dem lebendigen Gott. Wenn man im Gebet zum lebendigen, zum existierenden Gott, nicht zu diesen toten Götzen durchdringen soll, dann muss ich auch den Namen des lebendigen Gottes nennen. Jahwe, Jesus. Das ist der Name des lebendigen Gottes. Jahwe heißt, ich bin der, ich bin, heißt im Prinzip der Existierende. Und Jesus heißt, übersetzt, Jahwe rettet. Das ist das, was ich anrufen muss, damit mein Gebet durchdringt. Glaubt mir, alle Menschen beten, auch die behaupten zu sein, Atheisten. Heute geht ja die Tour de France zu Ende, nicht? Vor 20 Jahren hat Jan Ulrich die Tour de France gewonnen. 4 Jahre später ist er Olympiasieger geworden. Und da weiß ich noch, wie er in Peking einfährt. Und dann bekreuzigt er sich. Dann wird hinterher gefragt, ja, sind Sie denn gläubiger Katholik? Nee, er wird gar nicht an Gott glauben. Aber er wollte irgendwie was irgendeinem Gott irgendwie sagen, macht er irgend so ein Zeichen, nicht? So, und die Menschen alle halt, nicht? Sind zwar Atheisten, aber wenn es hart auf hart kommt, irgendwann, ob sie ganz schlecht dran sind oder was ganz Gutes passiert, dann beten sie auch. Das Wichtige ist nur, dass man den richtigen Gott anruft, nicht irgendeinen Gott, irgendeinen Fußballgott, irgendeinen Geldgott, nicht? Oder irgendeinen Gott, der sonst Namen hat, auch Dagon oder Buddha oder sonst irgendetwas halt, nicht? Ich habe mal in Marburg mit einem lieben Menschen zusammen gewohnt aus Indien halt, nicht? Der war Brahmane. Der hatte 300 Millionen Götter, nicht? 300 Millionen Götter haben die dort im Hinduismus halt, nicht? Wir wollen zum richtigen Gott rufen. Und dieser Gott hat einen Namen, der hat sich letztendgültig offenbart, Jesus. Wird immer wieder gefragt von Leuten, Pastor Latze, muss ich denn im Gebet den Namen Jesus sagen? Muss ich das denn? Ja. Ich sage, wenn Sie wissen, dass Sie zu Jesus beten, dann müssen Sie es nicht. Aber, frage ich dann immer zurück, welchen Grund gibt es denn, den Namen, überall Namen, den heiligen Namen Jesus zu verschweigen? Wenn ihr gescheit beten wollt, dann betet Jesus. Betet Jesus. Das ist ganz wichtig. Das ist der existierende, der lebendige Gott, der nicht im Tod geblieben ist, sondern der tot ist. Das ist keine stumme Götze halt, nicht? Dieser Name Jesus, in dem alle Kraft ist halt, nicht? Auch da haben wir schon eigene Predigten drüber gehört, was in diesem Namen für eine Kraft ist. Betet zu diesem Namen. Ruft den Namen Jesus an. Um ihm Dank und Lob zu geben, wenn es gut läuft, wenn ihr Wunderbares erlebt habt. Und wenn ihr Probleme und Schwierigkeiten habt, ruft Jesus an, damit er euch hilft. Ruft zu ihm, das ist ganz wichtig. Nicht zu anderen Namen, ganz wichtig. Und das ist Gott wohlgefällig, wenn wir seinen Namen anrufen. Wir werden nachher das Vaterunser beten halt, nicht? Eine der Bitten ist, geheiligt werde dein Name. Der Jesusname soll geheiligt werden. Und wohl dem, der das tut. Und weh dem, der diesen Namen schmäht. Lasst uns zu dem lebendigen Gott rufen, so wie das eben hier auch Simson tut, nicht? Die rufen alle zu Gott, die dort in dem Tempel sind, nicht? Nur die haben den falschen Namen. Unser Gott hat sich geoffenbart in seinem Namen. Jahwe hat sich endgültig festgelegt. Es ist der heilige und ewige Jesus-Name. Bitte nehmt das mit, betet zu Jesus, dem lebendigen Gott. Und umso näher ihr bei Jesus seid, umso tiefer ihr im Vertrauen zu dem Namen Jesus seid, halt nicht, desto vollmächtiger werden eure Gebete, nicht? Tolle Geschichte, ich könnte jetzt über diesen 7 Punkte weiter predigen, halt, Apostelgeschichte 3, als der Petrus und Johannes in den Tempel gehen, halt nicht, da ist der Gelähmte, halt nicht, der will Gold und Silber von ihnen, und dann sagt eben Petrus zu ihm, Gold und Silber haben wir nicht, aber das, was wir haben, geben wir dir. Im Namen Jesus Christus, nicht, befehle ich dir, steh auf und geh. Alles, was gelingt in der Gemeinde, in unserem christlichen Leben, geschieht alles nur im Namen Jesu Christi, halt nicht. Deshalb betet in diesem Namen. Ein dritter Punkt. Das Gedenken des Herrn. Auch das ist etwas ganz Wichtiges hier. Simson betet, Herr, Herr, denke an mich. Denke an mich. Er war in einer tiefen Situation, einer tiefen Not, nicht? Er war der ganz große Held gewesen. Das war so ein richtiger Stark, hat ganz große Dinge erlebt. Dann hat er sich der Welt immer mehr zugewandt. Bei ihm waren es die Frauen. Und das hat ihn in den tiefen Fall geführt, halt nicht. Und jetzt war alles weg. Er war in der Gottverlassenheit. Keine Kraft mehr. In den Feinden, in Händen der Feinde halt nicht. Die treiben Spott mit ihm. Und da ruft er Gott an und sagt, bitte denk an mich. Er hat gespürt, dass Gott seinen Segen von ihm weggenommen hat, halt nicht. Durch seine eigenen Fehler. Und dann fleht er darum, dass der lebendige Gott noch einmal an ihn denkt. Und das tut, er gibt ihm noch einmal Kraft. Und da kann man sich schon fragen, ja geht das denn, dass der lebendige Gott einen eines Tages vergisst? Also Pastor Latzel, der vergisst eine Menge, da vorne sitzt die Frau Gessler, also ich würde noch viel mehr vergessen, wenn die nicht da wäre, halt, die erinnert mich immer dran, ich brauche immer so, aber Gott doch eigentlich nicht, Gott vergisst doch nicht, der hat doch eigentlich drauf, nicht? Viele haben so die falsche Vorstellung, so nach dem Motto, so ein Automatismus, einmal bei Gott eingerankt, nicht? Und dann ist alles klar für alle Zeiten. Das stimmt aber nicht. Gott kann vergessen. Und Gott kann auch Menschen aus seinem Buch des Lebens tilgen, die drin gestanden haben. Vor einiger Zeit hier eine Predigt gehalten. Darüber, dass Menschen abfallen können. Ich habe viele Reaktionen bekommen, viele Leute geschrieben, die geschrieben haben, das gefällt mir aber nicht. Pastor Latzel, mein Vater war auch Pfarrer halt nicht, der hat anderes gelehrt. Liebe Leute, es geht nicht darum, was euch gefällt. Es geht auch gar nicht darum, was eure Eltern euch gelehrt haben. Es geht darum, was die Bibel sagt. Und das werdet ihr immer sehen bei den vollmächtigen Gebeten, dass die Männer beten, und Frauen, denke an mich, eben auch bei Hiskia, nicht der, wo der begegnet ist, Herr, denke an mich, das in Erinnerung zu rufen. Wir sind sündige Menschen und eigentlich müsste der Herr uns immer wieder tilgen aus seinem Buch. Übrigens, das ist ein Vorgang, den es im Alten und im Neuen Testament gibt, nicht? 2. Mose 32 heißt es halt, nicht? Da bittet Mose um die Vergebung der Sünden, nicht? Er denkt es auch dran halt, aber er sagt Gott zu Mose halt nicht, ich will den aus meinem Buch tilgen, der an mir sündigt. Oder Offenbarung 3, da heißt es halt, dass Jesus Christus sagt halt nicht, ich werde ihre Namen, die überwunden haben in dieser Welt, nicht austilgen aus dem Buch des Lebens, sondern will ihre Namen vor dem Vater bekennen. Diesen Vorgang gibt es halt, dass jemand, der Buch des Lebens gestanden hat, rausgetilgt war. Gott ändert seine Vorhersehung manchmal. So wie das gewesen ist bei dem Hiskia. Der Hiskia kriegt eine klare Ansage halt nicht. Du bist tot, bereite dein Haus. Dann betet er und Gott ändert sein Urteil. In Ninive halt nicht, Untergang der Stadt. Die beten, die schreien zum Herrn, Änderung des Urteils. Aber es gibt auch das andere, dass Leute, die eine Entscheidung zu Jesus getroffen haben, abfallen vom lebendigen Glauben. Und deshalb bleibt ihr immer im Gebet dabei, dass ihr sagt, Herr, denke an mich, vergib mir meine Schuld. Bildet euch nichts auf das ein, was gewesen ist, sondern bleibt immer wieder in der Beziehung zum lebendigen Gott. Ich weiß schon, da sagen die Leute, sie machen mir ja Angst, nicht? Sie machen mir ja Angst mit so einer Verkündigung halt, nicht? Ich dachte doch immer, das ist dann alles automatisch, nicht? So wie man einmal einen Freischwimmer gemacht hat, da kriegt man das Abzeichen auf die Badehose, dass man Freischwimmer bis man eines Tages 85 ist. So ist das nicht beim lebendigen Gott. Sondern in dieser Beziehung müssen wir bleiben. Nochmal, niemand kann uns aus der Hand Gottes reißen. Wenn wir da drin bleiben wollen, kann uns nichts passieren. Aber wir selber können uns rausbewegen. Und deshalb ist es wichtig, dass wir immer wieder die Beziehung zu Gott suchen. Glaubt mir, der Teufel geht herum wie ein brüllender Löwe, der sucht, wen er zerreißen kann. Und ihr bitte, bleibt ihr bitte dabei. Und bittet immer wieder Gott um das Gedenken für euch und auch für euren Ehepartner und auch für eure Kinder und für eure Enkelkinder halt, nicht? Betet immer wieder darum einfach, nicht? Das ist ganz wichtig, nicht? Denk an sie halt, nicht? Halte das aufrecht halt. Das ist ganz, ganz wichtig. Jesus Christus sagt in der Bergpredigt halt, nicht? Es sind viele, die sagen zu mir, Herr, Herr, aber am Ende der Zeit werde ich sagen, ich habe sie nie gekannt. Matthäus 25, das Gleichnis von den törichten Jungfrauen halt, nicht? Die dann anklopfen, die fünf, die kein Öl auf ihrer Lampe hatten halt, nicht? Die haben auch einen guten Anfang gemacht mit ihrer Lampe halt, nicht? Aber dann hat es nicht gereicht am Ende halt, nicht? Und als sie dann anklopfen, dann heißt es da, ich kenne euch nicht. So sagt der lebendige Gott, ich kenne euch nicht. Er hat sie vergessen. Sie sind, wie es im Psalm 1 heißt, wie Spreu, die der Wind verstreut. Und bitte darum wollen wir im Gebet immer wieder denken, Herr, denke an mich, vergiss mich nicht, vergiss mich nicht. Ich kann auch nicht eines Tages sagen, ah ja, Theologie studiert und Pfarrer in Siegen geworden und Pfarrer in Bremen und weiß ja, guck, was noch alles kommen wird halt nicht. Ich kann immer wieder nur schreien, Herr, denke an mich, vergiss mich nicht halt nicht, gedenke meiner. Und wenn wir so beten, beten wir vollmächtig halt nicht. Und dazu möchte ich euch aufrufen halt nicht, dass ihr immer wieder darum bittet, dass der lebendige Gott euch nicht vergisst. Ein viertes, die Kraft des Herrn. Simson betet, gedenke an mich, gib mir Kraft, gib mir Kraft. Der hatte Kraft gehabt. Das war ein unglaublich starker Mann halt nicht. Er hatte Löwen zerrissen halt nicht. Er hatte einmal mit dem Eselskinnbacken 1000 Philister erschlagen nicht. Und er hatte seinen Mutwillen mit denen geschlagen, weil die nicht rankamen an seine gewaltige Körperkraft, die er besessen hatte. Aber dann kam dieser Schlag, dass er sich immer mehr der Welt zugewandt hatte halt nicht. Bei ihm waren es die Frauen halt nicht. Und dann verrät er sein Geheimnis, geht weg von Gott, ignoriert das, was Gott ihm gesagt hat halt nicht. Und er verlierte alle seine Kraft. Verlierte alle seine Kraft. Und jetzt ist er in der tiefen Tiefe drin. Er liegt in der Kette, muss die Mühle drehen, nicht? Sie treiben seine Späße mit ihm. Da kann man alles Elend dran entfalten an diesem Bild, was Menschen erleben können halt nicht. Wie andere Menschen einen quälen und wie tief es werden kann, wie tief der Fall ist. Und eines erkennt er, braucht die Kraft des lebendigen Gottes. Und das ist eine ganz, 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 ganz tiefe Erkenntnis des Glaubens. Und wenn ich die wirklich durchdrungen habe, dann kann ich vollmächtig beten. Solange ich noch so drauf bin, so nach dem Motto, ja, ich, Olaf Latzel, bin ja auch ein gewaltiger Kerl, 110 Kilogramm schwer und ich kann auch ein bisschen was und was ich theologisch verstanden habe, nicht. Wenn ich nach vorne gehe in der Gemeinde und dann noch ein bisschen Gott dabei, dann wird das schon klappen. Das ist alles zum Scheitern verurteilt. Dieses Motto, nicht, des preußischen Königshauses, Gott mit uns. Also wir und Gott, nicht so, wir gehen zusammen halt, nicht. Das ist gut gemeint, aber die totale Katastrophe. Gott, Jesus allein. Unsere Macht ist nichts. Nicht Gott mit uns. So sind sie übrigens auch auf den Koppeln. Da stand ja auch in den Koppeln der deutschen Wehrmacht im Zweiten Weltkrieg. So sind sie nach vorne gezogen halt, nicht. Und mussten erleben, was passiert. Nicht Gott mit uns. Jesus allein. Wir sind nichts, wir Menschen. Gott ist alles. Unsere Kraft ist gar nichts. Luther schreibt, dass eine feste Burg ist unser Gott in diesem Lied, in der zweiten Strophe nicht. Mit unserer Macht ist nichts getan. Wir sind gar bald verloren. Der Streit für uns der rechte Mann, den Gott hat selbst erkoren. Genau so ist es. Mit unserer Macht ist nichts getan. Mit unserer Kraft, egal wie stark die im Moment auch sein mag. Und das ist etwas, was man immer wieder in diesem Leben erleben muss, erfahren muss halt nicht. Dass die Stärken und Kraftdinge dieser Welt endgültig sind, die hören irgendwann aus. Man macht dann diese Endgültigkeitserfahrung, dass sie endgültig zu Ende sind halt nicht. Da ist so ein starker Geschäftsmann und er ist mittendrin und alles klappt nicht. Und auf einmal kommt der Schlaganfall halt nicht. Da sitzt er halbseitig gelähmt im Rollstuhl und macht keinen Zug mehr. Alles dahin halt. Geht ganz schnell. Und wenn wir uns verlassen auf das, was in dieser Welt ist halt nicht, dann zieht der Teufel das ganz schnell weg. Ob das ein Mensch ist, der dann stirbt oder eine Beziehung, die zerbricht halt nicht. Ob es unser Geld ist, was wir haben, was dann aufgefressen wird durch die Inflation oder durch eine falsche Spekulation halt nicht. Mit unserer Macht ist nichts getan. Allein Jesus Christus. Gib du mir Kraft. Gib du mir Kraft. Ich bin nichts, du bist alles. Wenn wir so beten, beten wir vollmächtig. Aber wenn wir denken, so, ich habe die Lage ja im Griff und ich aus meiner Stärke, ich aus meiner Kraft, so wie Simson das früher gemacht hatte, nicht? Dann tappen wir immer wieder früher oder später dem Teufel in die Falle. Das hat er ja auch gemacht, nicht? Und er hat ihn die Frau verführt, nicht? Und hat alle Kraft verloren. Und so geht es uns, wenn wir nicht allein auf Jesus Christus vertrauen. Früher oder später ist dann das, auf das wir vertrauen, was wir denken, was uns Kraft, Macht und Stärke gibt, das ist zu Ende. Und wenn wir solche Dinge haben, wo wir uns drauf verlassen, auf unser Geld, auf unsere Gesundheit, auf irgendeinen Menschen, auf die eigene körperliche Fitness, egal was es ist. Und das neben Gott stellen, dann wird das zum Götzendienst. Und dann sind wir nicht mehr vollmächtig. Das ist das, was Gott nicht abkann halt, nicht? Das sage ich immer wieder, erste Gebot, ich bin der Herr, dein Gott, du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Nicht ein Dagon, nicht ein Buddha, nicht ein Ala, nicht irgendwas davon. Aber eben auch nicht unsere eigenen Dinge, die wir uns geschaffen haben, durch unsere Kraft, nicht? Meine Intelligenz, meine Kraft, mein Geld, meine Schaffenskraft halt, nicht? Ich bin ja was vor Gott. Solange du so dastehst, bist du vor diesem Gott nichts. Wenn du vor diesem Gott hinstehst und ich bin nichts und du bist alles, sei mir Sünder gnädig, denke an mich, dann können wir vollmächtig beten halt. Das ist ein Geheimnis des Glaubens halt, nicht, dass etwas, in das man hineingeführt werden muss, dass es Jesus allein ist. Und das möchte ich euch nochmal ganz deutlich machen, so wie Simson das erkennen musste halt, nicht. Er braucht in allem die Kraft, nicht. Sein ganzes Leben, seine Intelligenz, seine Muskeln, alles ist ja von Gott gegeben. Er ist in Vollständigkeit abhängig von Gott, in allem, in allem, in allem. Genauso ist es auch bei dir. Du lebst und atmest nicht deshalb, weil du dich so gut ernährst und weil du regelmäßig Fahrrad fährst und weil du, was weiß ich, kein Alkohol trinkst, kein Nikotin, sondern weil Gott das möchte. Du setzt deine Lebensspanne nicht eine Länge zu, wenn der Herr das nicht tut. Du bist in allem abhängig, in deiner Kraft, in deinem Gelingen von dem lebendigen Gott. Und so müssen wir immer wieder auch vor diesem Gott treten. Nicht so in dem Bewusstsein, so nach dem Motto halt nicht, ich habe ja immer Treue und Redlichkeit geübt halt nicht, ich habe mich immer strebend bemüht und deshalb kann ich ja dann auch eine Gebetserhörung erfahren, sondern wir müssen wissen, wir sind nichts, er der lebendige Gott ist alles. Allein Gott in der Höhe sei er, singen wir jeden Sonntag. Das sind ja dann so die liturgischen Gesänge, nicht? Manche singen die auch so mit, aber da muss man nachdenken. Die singen wir deshalb, weil das wirklich die tiefe Wahrheit des Glaubens ist. Ihm allein Ehre, nicht meiner Kraft, nicht meiner Stärke, nicht mir. Ihm allein. Und lasst uns immer wieder darauf vertrauen. Wenn wir das tun, dann werden wir umso vollmächtiger beten, wenn wir wissen, wir sind vollständig abhängig vom lebendigen Gott und haben von dieser Welt und auch von uns nichts zu erwarten. Die Kraft, die wir brauchen, kommt allein von Gott, von niemand anderem. Und ein fünftes und letztes über ein starkes Gebet, das Ende im Herrn. Dieser Simson hatte nicht nur erkannt, dass alles irdisch dahin ist, sondern der hatte auch losgelassen. Der hat auch losgelassen von all dem Irdischen halt, nicht? Der hat da akzeptiert seinen Tod. Er sagt hier, ich will sterben mit den Philistern. Die alten Ausleger, die haben immer wieder diskutiert. Das war ein großes Problem, weil Selbstmord vor 100 Jahren ganz, ganz etwas Furchtbares war. Ob Simson den Selbstmord gemacht hat oder ob er Märtyrer ist, nicht? Entweder oder, ist er Selbstmörder oder ist er Märtyrer? Das ist ja auch heute eine Frage angesichts dieser vielen sich häufenden Selbstmordattentate, die immer wieder passieren. Halt nicht, gibt sowas nicht schon in der Bibel? Also er ist aus meiner Sicht weder ein Märtyrer noch ein Selbstmörder, sondern es ist einer, der losgelassen hat, der den Tod seines Lebens akzeptiert und der sich nicht mehr bindet an das Irdische, der keine Angst mehr hat. Weil er losgelassen hat, gewinnt er alles. In seinem Tod ist er stärker, als er zu Lebzeiten jemals war. So schließt diese Geschichte nicht. Da heißt es nicht, als dann der Tempel zusammenfällt, das sind mehr gestorben, als er zu Lebzeiten als Richter hat umgebracht hat. Er hat losgelassen, hat eingewilligt, hat sich nicht mehr ans Irdische gebunden halt und hat eine ganz andere Perspektive in Gott. Vorher nicht, da hat er das Leben ja genossen halt nicht, mit den Frauen und da hat er seiner Kraft gefrönt halt nicht. Aber er hat jetzt losgelassen. Damit hat er Schluss gemacht. Und wer so lebt, wer losgelassen hat von dem Irdischen halt nicht, der wird zum vollmächtigen Beter. Der wird Großes erleben und erfahren. Aber solange wir festhalten an dem Irdischen, solange wir uns binden an das, was in dieser Welt ist, da werden wir nie Vollmacht haben. Jesus sagt in Matthäus 16, wer sein Leben retten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben um meinetwillen verliert, der wird es gewinnen. Nicht, wenn wir uns an die Welt binden mit all ihren Freuden, Sorgen und Reichtümern, dann ist unser Glaube behindert und auch unsere Gebete sind schwach. Aber wenn wir das loslassen, und so leben wir der Apostel Paulus, der gesagt hat, wir sollen in dieser Welt haben, als hätten wir nichts, dann werden wir vollmächtig. Das heißt nicht, dass ihr alles weggeben müsst, alles wegschenken müsst und dass ihr euch nicht freuen dürft an eurem Beruf, an euren Kindern und Enkelkindern, an eurer Ehefrau und dem Ehemann, an euren Hobbys, das dürfen wir alles mitnehmen. Aber wir dürfen haben, als hätten wir nichts. Wir müssen damit abgeschlossen haben, loslassen. Wir haben ja eine andere Berufung, nicht? Wir sind ja berufen für ein anderes Leben, für das ewige Leben. Für diese Welt, wo wir hier sind, sind wir nur noch kurze Zeit Botschafter an Jesu Christi statt. Wir dürfen all das Gute mitnehmen, was der Herr uns schenkt, da dürfen wir uns darüber freuen. Aber wir müssen auch all das erleiden, was in dieser Welt Schwieriges ist. Aber das ist egal, ob hohes oder tiefes, es spielt keine Rolle, können wir alles loslassen, weil wir ja gerettet sind in dem lebendigen Gott. Wir können, wie eben auch Simson, einwilligen in den Tod. Ich will auch sterben. Ich will auch sterben, weil ich ja weiß, dass Sterben mein Gewinn ist halt, nicht? Ich werde viel, viel Größeres bekommen, als hier in dieser Welt jemals möglich ist. Das ist wunderbar. Das lässt mich wunderbar leben und noch wunderbarer sterben. Und wenn ich so leben kann, kann ich auch umso vollmächtiger beten. Solange ich irgendwo in dieser Welt an irgendetwas hänge und mich daran binde und das ein Stück weit zu meinem Gott wird, ob das ein Mensch ist, ob das mein Vermögen ist, ob das meine Gesundheit, ob ich jetzt selber das bin, halt nicht, hat der Teufel immer leichtes Spiel. Der kann uns immer blockieren. Aber wenn wir in Christus loslassen, dann können wir vollmächtig beten, weil wir ganz auf ihn geworfen sind. Dann dürfen wir für unsere Gesundheit beten, dann dürfen wir für unsere Kinder beten, für die lieben Menschen, die bei uns sind, gar keine Frage halt nicht. Aber es geht darum, dass wir sie nicht vergotten, sondern dass wir loslassen, in den Tod einwilligen und dass wir wissen, wenn unser Ende im Herrn ist, dann haben wir nichts zu befürchten. Und in solch einem Wissen, in solch einer Haltung, da können wir vollmächtig beten. Und dazu möchte ich euch aufrufen. Schaut immer, dass ihr euch nicht bindet an das Irdische, sondern dass ihr loslasst und dass ihr wirklich auch eingewilligt habt in den Tod. Ich erlebe das leider immer wieder auch in der seelsorgerlichen Begleitung, auch bei älteren Geschwistern, wo ich so viel Angst vor dem Tod merke, so viel spüre einfach, dass da gar keine Einwilligung ist. Nochmal, sterben ist unser Gewinn. Wir dürfen uns freuen. Und dann können wir umso mehr dieses Leben genießen mit dem, was uns noch gegeben und geschenkt ist. Willigt in das Ende ein, das wir im Herrn haben, denn das ist die Herrlichkeit, die uns erwartet. Da werden wir umso befreiter leben und umso vollmächtiger beten. Ein vollmächtiges Gebet zum Herrn, 5 Punkte, das Anrufen des Herrn, der Name des Herrn, das Gedenken des Herrn, die Kraft des Herrn und das Ende im Herrn. Möge der Herr diese Predigt an eurem Leben, an eurem Glauben und an eurer Gebetspraxis segnen. Amen. Der Friede unseres allmächtigen Gottes, der sehr viel höher ist als all unsere menschliche Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem auferstandenen und lebendigen Herrn. Amen.